I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it. Mit diesem 50 Cent Zitat, in Klammern nicht, begrüße ich euch zur neuen Ausgabe. Ja, warum spinne ich so rum? Weil es heute um Bewegung geht, um Wahrnehmung, Bewegung und um Handlung, um es genauer zu sagen. Also um die Wahrnehmung von Bewegung und unter anderem um die Theorie der direkten Wahrnehmung nach James Gibson, der einige Erkenntnisse da gewonnen hat, damals, ist schon eine Weile her, unter anderem eben der ökologische Ansatz. Es geht also einerseits um statistische Objekte im Labor versus die reale Welt in Bewegung, denn Wahrnehmung ist ja mehr als bloße Objekterkennung. Wahrnehmung ist eben auch verknüpft mit unserer Umwelt und mit Handlungen. Also wir müssen natürlich auch wahrnehmen, um dann schnell und angemessen reagieren zu können. Direkte Wahrnehmung ist nicht vermittelt durch retinale, neuronale oder mentale Bilder. Stattdessen analysieren wir den optischen Fluss, im Englischen Optic Array genannt, also ein strukturiertes Muster des Lichts, das auf unsere Retina fällt, und das analysieren wir dann. Einerseits den optischen Fluss und Affordanzen und auch ohne komplexe Informationsverarbeitung. So geht das Ganze vonstatten. Zu diesen beiden Begriffen jetzt ein bisschen Input. Optischer Fluss, was ist das? Es geht um die Veränderung der visuellen Infos, die das Auge erreichen, eben bei der Bewegung von Personen in unserer Umwelt. Und da gibt es eben eindeutige Informationen über die räumliche Anordnung von Objekten für uns. Also wir haben da einen angesteuerten Punkt und der erscheint bewegungslos. Das ist also ein angesteuerter Punkt der Ausbreitung. Man nennt den auch Focus of Expansion. Wie gesagt, erscheint bewegungslos. Und diese Bereiche um diesen Punkt scheinen sich dann für uns auszudehnen. Und weil das so ist, gibt es die sogenannte globale radiale Ausdehnungshypothese, die eben in dem Zusammenhang aufgestellt wurde. Und um ein Ziel zu erreichen, muss eben ein Individuum dann auch Korrekturen vornehmen, um diesen Punkt und um das Ziel in Einklang zu bringen. Gibt dann auch Invarianzen, also Teile des optischen Feldes, die sich bei einem Perspektivenwechsel nicht verändern. Also durchaus komplex, diese Wahrnehmung. Wie gesagt, optischer Fluss ist in dem Zusammenhang wichtig, Stichwort globale radiale Ausdehnungshypothese. Damit ein Ziel erreicht werden kann, muss sich das Individuum durch Korrekturen anpassen und den Punkt und das Ziel in Einklang bringen. Affordanzen habe ich noch erwähnt eben. Was sind das? Da geht es um die potenzielle Verwendung von Objekten. Also wie können wir ein Objekt verwenden? Natürlich kann auch ein Objekt mehr als nur eine Affordanz haben. Die werden nach Gibson direkt wahrgenommen. Das ist allerdings kontrovers. Es gibt allerdings auch eine Studie von Wilf und anderen, Jahr 2013. Da können Versuchspersonen schneller nach verwendbaren Objekten greifen als nach nicht verwendbaren Objekten. Also man sieht, dass diese Affordanzen da durchaus einen Einfluss haben können, weil das eben auch wieder unsere Wahrnehmung da beeinträchtigt und wir solche Verwendungsmöglichkeiten halt auch berücksichtigen. Zur Wahrnehmung für die Ausführung von Handlungen, also um visuell geleitete Handlungen geht es jetzt, zum Beispiel um das Thema Bewegung zu einem Ziel und Steuerung. Also wie können wir uns auf ein Ziel zum Beispiel zubewegen? Da ist der retinale Fluss wichtig. Also Veränderungen in den Lichtmustern auf der Retina, die werden bestimmt durch den linearen optischen Fluss mit Fokus der Ausbreitung, laut Gibson wieder, und aber auch bestimmt durch den rotierenden Fluss auf dem retinalen Abbild. Das wird bewegt durch das Folgen eines gekrümmten Pfades, also indem wir einem gekrümmten Pfad folgen, aber auch durch Augen- und Kopfbewegungen. Zur globalen radialen Ausdehnung, also es gibt einen Fokus der Ausbreitung und eben den optischen Fluss, damit wir die Bewegung an das Ziel anpassen können. Diese Nutzung dieser globalen radialen Ausdehnung ist oft aber auch nicht ausreichend. Da gibt es dann auch die Efferenzkopie, also bei Bewegungen und Augenbewegungen erzeugen wir eine solche Efferenzkopie, ein internes Gehirnsignal, wie Augen und Körperteile bewegt werden sollen. Und dann kommt es auch zur Korrektur der Wahrnehmung und zur Bewegung. Es gab dann auch verschiedene Befunde von Strong und anderen, Jahr 2017, unter anderem mit TMS wieder und dann auch eine eingiebige Analyse des optischen Flusses, also die Media Superior Temporalen Areale, MST, von denen wir jetzt auch schon viel gehört haben, reagieren auf diesen optischen Fluss. Also eine Stimulation der Areale führt dann auch zu Fehlern in der Wahrnehmung von Bewegungen. So konnte man das dann wieder rausfinden. Eine Steuerung ist aber unabhängig von weiteren Informationen auch möglich. Also Menschen können allein mit diesem optischen Fluss auch navigieren und es wird auch nur ein Auge für die Wahrnehmung des optischen Flusses benötigt. Aber es gibt eine bessere Leistung und Steuerung mit zwei Augen. Zusätzlich werden auch noch extra retinale Informationen genutzt. Also da können wir verschiedene Informationen einfach auch noch flexibler nutzen. Wir verwenden Bewegungsinformationen, aber auch Verschiebungsinformationen dafür, wenn es um die Bewegung auf einem kurvigen Pfad geht, dann sind die Einschätzungen zum Pfad wichtiger als die Einschätzungen zur Steuerung und Lenkung. Das ist also auch recht interessant. Also die Annahme, dass Personen sich auf einen Punkt entlang dem kurvigen Pfad fixieren. Laut Land und Lee 1994 fokussieren wir uns da auf einen sogenannten Tangentenpunkt. Das ist also ein Punkt des Richtungswechsels des Pfades. Und dieser Punkt ist eben leicht zu identifizieren und zu verfolgen. Die Krümmung lässt sich dadurch gut einschätzen. Gibt aber auch andere Befunde, dass man sich auf den kommenden Abschnitt konzentriert und dass man sich dann zum Beispiel auf diesen Tangentenpunkt einlässt oder darauf fokussiert, wenn man sich unsicher ist zum Beispiel. Ja, Zeit bis zum Kontakt, also wir reden ja immer noch über Objekte und Bewegung, also ein Objekt bewegt sich auf uns zu, wann wird es auftreffen, ist ja die Frage, ja, woher wissen wir das? Das Problem ist, ja, die Geschwindigkeit und auch die Distanz ist schwer einzuschätzen. Eine Alternative wäre, dass wir die sogenannte Expansionsrate dafür nutzen, laut Lee's Tau-Theorie zumindest, 1976. Also die Größe des retinalen Abbildes eines Objektes geteilt durch dessen Expansionsrate. Das ist dann quasi Tau und das spezifiziert die Zeit bis zum Kontakt. Also heißt, schnellere Expansion ist gleich weniger Zeit. Gibt aber auch einen Einfluss durch die vertraute Größe und durch die binokulare Disparität. Also auch, wenn wir wieder über die Größe Bescheid wissen und uns das vertraut ist, dann können wir da auch wieder natürlich dadurch das regulieren. Wir nutzen da die Cues wieder flexibel. Und wenn wir vor allem wieder zwei kognitiven Aufgaben haben, dann ist das auch einfach wieder akkurater, wenn wir mehrere Cues verwenden und da einfach flexibler sind. Ja, gab da natürlich auch wieder verschiedene Befunde zu. Man hat zum Beispiel die retinale Größe beeinflusst oder manipuliert durch einen Ball, der Luft verliert. Also ein Ball fliegt auf eine Person zu und der wird dann natürlich beim Näherkommen immer größer. Und da greifen dann die Teilnehmer auch später nach dem Ball, der Luft verliert, denn da ist dann wieder die gewohnte Größe, die vertraute Größe am Werk. Wir kennen uns mit Bällen, die keine Luft haben, nicht so gut aus. Die Effekte waren aber kleiner als erwartet. Wir haben auch andere Infos noch zur tiefen Wahrnehmung dann in dem Fall gefunden und gleichzeitig verwendet. Hosking und Grassini haben da 2010 ähnlich zu geforscht. Auch da gab es Schätzungen von vertrauten Gegenständen mit der wahren, aber auch mit einer größeren Größe. Und auch da wurde die Zeit bis zum Kontakt überschätzt. Auch Farth und andere 2018 haben dazu geforscht. Da ging es auch um die Akkuratheit der Einschätzung für schnelle oder langsam bewegende Objekte. Auch da gab es verschiedene Informationsquellen und bei Informationen des monokularen Flusses war das zum Beispiel akkurater als mit binokularer Disparität. Bei langsamen Gegenständen war es genau andersrum, also da kommt es auch darauf an, ob das dann schnelle oder eben langsame bewegende Objekte waren, da gibt es auch wieder Unterschiede. Besser war es natürlich, wenn beide Informationsquellen auch verfügbar waren. Also wie gesagt, viele verschiedene Spezifikationen und Unterschiede. Diese optische Flusstheorie von Gibson hat verschiedene Stärken und Schwächen, wie alles im Leben. Es war eine einflussreiche Theorie, speziell wenn es um direkte Bewegungen auf Objekte ging. Dieser optische Fluss ist die größte Quelle für Informationen, für Einschätzungen der Bewegungsrichtung. Aber es gibt auch Schwächen, denn es werden halt auch andere Informationen berücksichtigt, zum Beispiel eben die erwähnte binokulare Disparität. Auch dieser Tangentenpunkt, den ich ja erklärt habe, der wird eher selten verwendet und das Ganze ist hinsichtlich der Steuerung etwas zu vereinfacht. Da hat man es sich anscheinend etwas zu einfach gemacht. Ja, zum Planung-Kontrollmodell von Glover Jahr 2004. Es gibt laut Glover ein Planungssystem und ein Kontrollsystem. Das Planungssystem wird verwendet vor der Initiierung einer Bewegung. Da wählt man dann ein angemessenes Ziel und entscheidet, wie ein Objekt gegriffen werden soll. Auch legt man den zeitlichen Verlauf der Bewegung fest. Dafür nutzt man dann räumliche, aber auch nicht räumliche Informationen. Das Ganze geht ziemlich langsam vonstatten, weil dann auch bewusste Prozesse für gebraucht werden. Und die Planung hängt dann auch ab von der visuellen Repräsentation im inferioren Parietallappen, aber auch von motorischen Prozessen im Frontallappen und in den Basalganglien. Das Kontrollsystem, da sieht es wieder ein bisschen anders aus, das wird eben nach dem Planungssystem aktiviert. Da sind dann auch wieder andere Hirnregionen natürlich involviert. Und mit diesem Kontrollsystem soll man sicherstellen, dass Bewegungen auch korrekt ausgeführt wurden. Das Ganze geht dann auch relativ schnell und wird von räumlichen Merkmalen des Zielobjekts beeinflusst. Da hängt die Kontrolle ab von der visuellen Repräsentation im superioren Parietallappen. Nicht mehr im inferioren, sondern jetzt im superioren. Und auch von motorischen Prozessen im Cerebellum. Gab da auch wieder verschiedene Befunde zu den Hirnregionen eben. Also Planungsprozesse waren eher assoziiert mit einer stärkeren Aktivität im inferioren Parietallappen, wie eben erwähnt. Kontrollprozesse eher mit dem superioren und mit dem Cerebellum. Gibt aber unabhängige Netzwerke für Planung versus Kontrolle. Das möchte man ja immer, wie gesagt, wissen. Abhängigkeiten oder eben nicht. Da gab es unabhängige Netzwerke. Hat man auch durch transkranielle Magnetstimulation bestätigen können und auch natürlich wieder durch Störungen und Erkrankungen, die idiomotorische Apraxie, das ist eine Hirnschädigung, die zu Problemen bei der Planung und Ausführung führt und speziell bei der Initiierung von Bewegungen kommt es hier eben zu Problemen, wenn es in Richtung eines bestimmten Objekts geht, dann haben da Betroffene der idiomotorischen Apraxie eben Probleme. Ja, zur Rolle von Planung, Änderung von Plänen. Also natürlich müssen wir manchmal auch Pläne ändern. Da hat Song 2017 zugeforscht. Es gibt also parallele Prozesse, also die parallele Existenz von motorischen Planungsprozessen. Die sind eben essentiell auch für eine schnelle und effektive Verarbeitung. Und auch eine Änderung. Es geht ja jetzt hier um Änderung. Und dieses sensorisch-motorische System, was wir besitzen, das generiert mehrere und auch konkurrierende Pläne. Also wir müssen dann natürlich auch eine schnelle und effiziente Auswahl einer Bewegung und Handlung haben. Wir müssen ja manchmal schnell reagieren, ja, schnell irgendwas ändern. Und da gibt es eben eine parallele Existenz von Planungsprozessen, damit wir irgendwas ändern können. Und halt mehrere Pläne ausgehend vom sensorisch-motorischen System. Zur Identifikation von menschlichen Bewegungen. Es ist so, dass das einen Sonderfall darstellt, weil wir das tatsächlich ziemlich gut können. Also wir können biologische Bewegungen anhand von Lichtpunktdarstellungen ausgesprochen leicht wahrnehmen, selbst wenn wir nur sehr wenige Informationen haben. Das Ganze funktioniert spontan, ist auch angeboren und ist auch automatisch. Und wenn wir irgendwelche Informationen nicht haben, dann ergänzen wir die auch ziemlich gut. Also man hat herausgefunden, dass man wahrnehmen kann, wenn auch nur mit 6 Lichtpunkten, teilweise vielleicht auch mit wenigen, teilweise auch nur, wenn etwas sehr kurz präsentiert ist. Wir können sogar Zusatzinfos identifizieren. Also wenn wir etwas nur sehr kurz sehen, können wir trotzdem sagen, welches Geschlecht der Mensch zum Beispiel hatte, welche Emotionen er hatte. Es gibt aber auch etwas gegenteilige Befunde, dass wir zum Beispiel weniger gut sagen können, in welche Richtung eine Person läuft. Also da gibt es auch Einschränkungen. Auch bei Kindern gibt es Einschränkungen. Also da gibt es Unterschiede in der Entwicklung auch von der Wahrnehmung biologischer Bewegungen. Bei 3 Monate alten Babys sieht es so aus, dass die Wahrnehmung da gleich ist für Tier und Menschen. Wenn sie 5 Monate alt sind, ist das schon besser für Menschen als für Tiere. Das ist ein bisschen Callback zu M5. Da lernen wir das ja auch, dass das bei der Gesichterwahrnehmung zum Beispiel auch ein Ding ist, dass man da zuerst auch Tier und Mensch gleich gut unterscheiden kann und später ist es dann anders. Und auch Top-Down-Prozesse können solche biologischen Bewegungen und deren Erfassung wieder beeinflussen. Wenn es eine komplexe Markierung gibt, dann brauchen wir da auch wieder Aufmerksamkeit dafür. Also so einfach ist es dann doch nicht. Und auch hier gibt es wieder Limitationen. Gibt aber auch Besonderheiten beim Erfassen von menschlicher Bewegung. Wie gesagt, wir sind da sensitiver für die Bewegung eines Menschen. Je ähnlicher die Bewegung von Tieren ist, hin zum menschlichen Bewegen, umso sensitiver ist der Mensch wieder dafür. Also wenn sich ein Tier ähnlich bewegt wie ein Mensch, sage ich mal, sind wir dafür sensitiver. Zeigt einfach, dass wir da schon sehr, ja, einfach eine Präferenz haben zu menschlichen Bewegungen. Ja, der Weg vom Fusiform Gyrus, hier Gyros, da ist er wieder, zum superioren Temporallappen ist sehr wichtig, aber es spielen auch Top-Down-Prozesse in anderen Bereichen eine Rolle. Genau, da konnte man auch wieder mit dem RTMS forschen und hat dann eben auch gesehen, okay, da gab es eine Reduktion der Sensitivität hinsichtlich der biologischen Bewegung. So konnte man dann eben wieder auch gucken und herausfinden, welche Regionen wichtig sind. MT, V5, MST sind an der Erfassung nicht biologischer Bewegungen beteiligt. Das ist natürlich auch wichtig zu sagen, wie es mit der nicht biologischen Bewegung aussieht und an der Wahrnehmung biologischer Bewegungen beteiligt sind die superioren temporalen und prämotorischen frontalen Regionen. Ja, zu den Gründen dafür gibt es 3 Gründe, die angeführt werden. Einerseits kann die menschliche Bewegung auch selbst produziert werden. Das heißt, da wir selbst ja auch alle uns, also ja, im besten Fall uns alle bewegen können, können wir dann natürlich dann auch besser andere oder anders die Bewegung anderer einschätzen. Das heißt, logischerweise können dann Personen mit Parkinson oder Querschnittsgelähmte das weniger gut. Die sind weniger sensitiv, also für Bewegungen als Gesunde, also für die Wahrnehmung von Bewegungen, entspricht dann ja auch dem. Es ist möglich, dass sie ähnlich sensitiv sind, aber sie sind eben nicht so gut bei der Wahrnehmung des Ganzen. Natürlich nehmen wir sowas auch viel häufiger wahr. Also ist wieder auch eine Sache des Mere Exposures, denke ich. Wir nehmen alle jeden Tag Wahrnehmungen von menschlicher Bewegung wahr. Je mehr Beobachtung, desto bessere Performance haben Jacobs und andere 2004 herausgefunden. Also da wir das einfach ganz, ganz häufig machen, sind wir logischerweise auch sehr gut darin. Und letzten Endes ist die menschliche Bewegung auch Quelle von sozialen und emotionalen Informationen. Also die Atkinson und andere konnten zum Beispiel bei Point-Light-Displays auch herausfinden, dass man Emotionen gut erkennen kann, weil wir Menschen ja auch auf Emotionen angewiesen sind und das gerne, gut und gerne erkennen. Und das ist auch ein Grund, warum wir einfach gut darin sind, dann auch menschliche Bewegungen wahrzunehmen. Ein anderes spezielleres Thema sind die Spiegelneuronen und die Imitation. Das wurde zunächst mal bei Affen geforscht, also dieses Spiegelneuronensystem. Das sind ja Neuronen, die aktiviert werden, wenn Affen eine Handlung ausüben und wenn sie einen anderen Affen bei der Ausführung derselben Handlung beobachten. Das ermöglicht dann eben auch die Imitation und auch das Verstehen der Handlung anderer. Ja, jetzt ist die Frage, gibt es ein ähnliches System bei Menschen natürlich? Es gibt selber Areale, die auf die Wahrnehmung und Ausführung von Bewegungen reagieren, aber das ist nicht präzise genug. Angesiedelt im Brodmann-Areal 44-45 inferiorer frontaler Gyrus. Ja, die Bedeutung der beobachteten Handlung spielt ebenfalls eine Rolle bei der Aktivierung der Spiegelneuronen. Also es ist nicht nur wichtig, dass wir das eben sehen und imitieren können, sondern wir müssen halt auch verstehen, was eine Handlung bedeutet. Da ist also auch die Verständnis, das Verständnis. Man kann irgendwann kein Deutsch mehr. Das Verständnis der Handlungen, die Verständnis, Gott. Das Verständnis der Handlungen einfach wichtig, zu wissen, okay, warum handelt der jetzt so? Und da gab es auch natürlich Befunde zu. Also man hat da Personen mit Apraxie zum Beispiel untersucht. Das ist eine beeinträchtigte Funktion zum Ausführen geplanter Handlungen mit Schaden am Spiegelneuronensystem. Und diese Personen mit Apraxie hatten dann auch Defizite in Bewegungsnachahmung, in der Bewegungserkennung und auch im Verständnis. Und so konnte man das Ganze dann auch wieder ein bisschen, ja, beweisen. Auch da gab es verschiedene Bedingungen, um das Ganze zu testen, nämlich eine Absichtsbedingung, eine Handlungsbedingung und eine Kontextbedingung. In der Absichtsbedingung hat man zum Beispiel einfach Personen gezeigt, die aus einem Becher getrunken haben oder einen Becher abgewaschen haben. Bei der Handlung stand eben, wie der Begriff schon impliziert, die Handlung im Vordergrund beim Kontext. Der Kontext, long story short, in der Absichtsbedingung konnte mehr Aktivität in Hirnregionen beobachtet werden, die Teil des Spiegelneuronensystems bilden als in anderen Bedingungen, zeigt wieder, dass die Absicht von Handlungen für uns und für das Spiegelneuronensystem sehr wichtig sind. Noch ein bisschen was zum Thema, und das ist auch das letzte Thema dieser Folge, Entdecken von Veränderungen. Da gibt es ja auch verschiedene Phänomene, zum Beispiel die Veränderungsblindheit, ist also die Unfähigkeit, eine bedeutsame visuelle Veränderung zu bemerken. Wir sind da auch ziemlich schlecht und überschätzen zum Beispiel unsere Fähigkeit, Veränderungen zu bemerken. Nennt man Change Blindness, Blindness. Also wir sind unfähig, teilweise Repräsentationen vor und nach einer Veränderung zu vergleichen. Ja, was müsste denn gegeben sein, damit wir so eine Veränderung wahrnehmen? Wir müssen einerseits mal dem Ort der Veränderung Aufmerksamkeit widmen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da gab es ja verschiedene Videos auch in den Vorlesungen. Also wir müssen genau wissen, okay, da wird gleich eine Veränderung stattfinden. Da müssen wir uns auf diesen Ort eben dann auch fokussieren. Wir müssen den visuellen Stimulus vor und nach der Veränderung einspeichern oder abspeichern. Also wissen, okay, so sah es vorher aus, so sah es nachher aus. Wir müssen auch das dann vergleichen, also Repräsentationen vergleichen, nicht nur abspeichern, sondern auch noch vergleichen. Und dann die Diskrepanz zwischen den Repräsentationen davor und danach müssen wir auch noch erkennen. Und zwar bewusst erkennen, auf einem bewussten Level erkannt werden. Und natürlich ist die Wichtigkeit des veränderten Objekts auch relevant. Also wenn ich jetzt irgendwelche zwei Bilder habe oder ein Video habe und da ist dann irgendein unwichtiges Objekt verändert worden. Ich glaube, in der Vorlesung gab es da ein Beispiel mit einem Geländer oder so, was jetzt nicht wirklich auffällig ist. Dann sind wir da auch ziemlich schlecht, eine solche Veränderung zu erkennen. Es gibt verschiedene Einflussfaktoren dieser Veränderungsblindheit. Da gab es Experimente nach Hollingworth und Henderson 2002, auch verschiedene Methoden, in denen man halt Bilder gezeigt hat und Blickbewegungen aufgezeichnet hat. Und da hat man einerseits mal Kategorien geändert, also Type Change oder auch Objekte geändert. Token Change heißt das dann. Und man hat dann eben erkannt, dass Type eher erkannt wurde als Token. Also wenn eine Kategorie verändert wurde, ist das eher aufgefallen als bei Tokens. Die Fixation vor der Änderung war entscheidend, aber nicht hinreichend. Die Länge des Zeitraums der Fixation vor der Änderung war nicht relevant. Die Infos bleiben erhalten für eine gewisse Zeit. Und was auch interessant ist, auch wenn eine Veränderung nicht erkannt wurde, wurde das Objekt teilweise wahrgenommen. Also man konnte das Objekt teilweise identifizieren, obwohl die Veränderung an sich nicht erkannt wurde, was wiederum zeigt, dass die periphere Wahrnehmung da einfach sehr einflussreich ist und dass auch eine Verarbeitung in peripheren Bereichen stattfindet. Was auch teilweise zeigt, dass die Identifikation von peripheren Objekten durch nahe Objekte beeinträchtigt werden. Visual Crowding nennt man das dann. Also teilweise werden wir halt auch abgelenkt von näheren Objekten und können dann nicht so gut periphere Objekte identifizieren. Allerdings haben Charan und andere gezeigt, dass die Änderungserkennung in peripherer Sicht auch sehr gut funktioniert. Wenn es Änderungen gibt, die schwieriger zu entdecken sind, dann müssen die näher fixiert werden, um das dann zu erkennen. Also da müssen wir einfach näher rangehen zum Beispiel und das ein bisschen besser fixieren. Gibt dann auch nochmal nach Bunn und Busch, nach dem Experiment von Bunn und Busch, zwei Arten von Änderungserkennung. Änderungen sehen und Änderungen spüren, was auch ganz interessant ist. Also manchmal spüren die auch einfach nur, dass sich etwas verändert hat oder geändert hat, ohne dass wir es direkt sehen oder erkennen können. Frage: Veränderungsblindheit als Defekt? Ist das also ein Defekt? Fischer und Whitney haben 2014 gesagt, nein, die umgebende Welt ist in der Regel relativ stabil. Daher gibt es manchmal weniger Akkuratheit, um die Stabilität und Kontinuität zu sichern. Auch gibt es den Effekt der seriellen Dependenz. Das heißt, die aktuelle Wahrnehmung wird beeinflusst hinsichtlich der kürzlichen Wahrnehmung. Neben dieser Veränderungsblindheit war natürlich auch noch die Unaufmerksamkeitsblindheit relevant. Das sollte man vielleicht auch unterscheiden können. Die Unaufmerksamkeitsblindheit ist die Unfähigkeit, ein unerwartetes, aber vollständiges sichtbares Item zu bemerken, wenn die Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Die Ursache sind also solche Aufmerksamkeitssets, die es erlauben, dann auch einfach Informationen zu reduzieren. Das heißt, wir ignorieren einfach Informationen außerhalb eines Sets. Ich muss da immer an dieses Video denken mit, das wird wahrscheinlich auch noch in der Vorlesung ein Ding sein, weiß ich gerade nicht. Ein Video, in dem Ball gespielt wird. Es gibt ein schwarzes und ein weißes Team, also schwarz und weiß angezogen, und irgendwann im Laufe des Videos kommt ein Gorilla durchs Bild und man muss, glaube ich, ich weiß gar nicht, den Ball beobachten oder zählen, wie oft ein Ball berührt wurde, irgend sowas. Eine Ablenkungsaufgabe halt einfach, und man übersieht dann ganz einfach diesen Gorilla, und das ist dann eben auch ein Beweis für diese Unaufmerksamkeitsblindheit, einfach weil man dann sich so sehr auf diesen Set an Informationen reduziert, sodass anderes einfach ignoriert wird. Aber auch hier hat man herausgefunden, dass man teilweise diesen ignorierten Stimulus doch verarbeitet. Gab eine Studie von Schnürch und anderen 2016, was dann auch Einfluss hat auf die Verarbeitung des fokussierten Stimulus. Auch da gibt es wichtige Faktoren, nämlich, dass es eine Ähnlichkeit zu aufgabenrelevanten Stimuli und semantisch verwandten Kategorien gibt, auch dass wir die verfügbaren Ressourcen zur Verarbeitung haben und dass die Wahrnehmung in Peripherie und Fixation erfolgt. Also wenn wir beides wahrnehmen, sage ich mal, wenn wir uns auf etwas fixieren und trotzdem noch irgendwie in der Peripherie da was sehen können und wahrnehmen können, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht groß, dass wir da doch was sehen können vielleicht. Und natürlich müssen wir auch die verfügbaren Ressourcen haben, also einigermaßen aufmerksamer sein, um da das vielleicht zu bemerken. Und Top-Down-Prozesse spielen natürlich auch wieder eine Rolle. Das Vorwissen zum Beispiel. Wie gesagt, ich weiß nicht, das müsste eigentlich noch Teil der Vorlesungen sein. Wenn nicht, findet ihr das sicherlich auch über YouTube, eben dieses Video mit diesem Gorilla, der da übersehen wird. Generell muss man sagen, dass die Aufmerksamkeitsprozesse sehr, sehr zentral sind, aber auch da muss man etwas feiner differenzieren, zum Beispiel zwischen einer offenen und einer verdeckten Aufmerksamkeit. Generell ist die Veränderungsblindheit von größerer Bedeutung. Da ist die Rolle von Aufmerksamkeit in der Sinneswahrnehmung auch geklärt und man bekommt einfach da auch eine Einsicht in die Prozesse hinter der bewussten Wahrnehmung der visuellen Welt. So viel zu diesem Thema. In der nächsten Folge geht es dann um Aufmerksamkeit und Leistung, beziehungsweise kann es gut sein, dass das Ganze dann ein bisschen aufgeteilt wird. Das war ja, glaube ich, ein recht großes Thema. Nochmal vielleicht ein bisschen zum Überblick heute: Wahrnehmung, Bewegung und Handlung. Wir haben die Theorie der direkten Wahrnehmung von Gibson kennengelernt. Dann die Wahrnehmung für die Ausführung von Handlungen, Stichwort retinaler Fluss, also Veränderungen in den Lichtmustern auf der Retina, die bestimmt werden durch den linearen optischen Fluss mit Fokus der Ausbreitung und durch den rotierenden Fluss, also eine Rotation auf dem retinalen Abbild, der durch das Folgen eines gekrümmten Pfades sowie durch Augen- und Kopfbewegungen erzeugt wird. Wir haben die Tau-Theorie von Lee kennengelernt, eben mit dieser Gleichung, wenn man es so nennen kann, und das Plan- und Kontrollmodell von Glover, dass es eben Teilprozesse der Handlungsausführung gibt. Einerseits das Planungssystem für die Planung und dann eben auch noch die Kontrolle, also Prüfung und Kontrolle bei der Ausführung einer Handlung. Da sind unterschiedliche Hirnregionen involviert. Wir haben was zur Identifikation menschlicher Bewegungen gehört, also eine besondere Fähigkeit, aber nicht komplett automatisch das Ganze. Wir haben was zu den Spiegelneuronensystemen gehört, Da ging es ja um Imitation und Verstehen und dann eben zu guter Letzt um die Entdeckung von Veränderungen ging es ja auch noch, eben Veränderungsblindheit, also die Unfähigkeit, eine bedeutsame visuelle Veränderung zu bemerken und dass Probanden halt auch ihre Fähigkeiten diesbezüglich überschätzt haben. Blindheit gegenüber der Veränderungsblindheit. Und zu guter Letzt ging es noch um die Unaufmerksamkeitsblindheit. Stichwort Aufmerksamkeit, ich hoffe, ihr konntet den Ausführungen einigermaßen folgen. Bedanke mich für immer fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das war ja so auch eine etwas kürzere Folge zur Abwechslung. Das ist ja auch mal vielleicht ganz abwechslungsreich. Jetzt kann ich euch ja noch einen Schwank aus meinem Leben erzählen an der Stelle. Nee, mache ich nicht. Wie gesagt, schaut gerne in die Infos der Folgenbeschreibung. Folgt mir gerne bei Instagram. Inside Our Minds Podcast. Klein und zusammengeschrieben. Spendet gerne einen kleinen Betrag via PayPal. Der Link müsste in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall zu finden sein. Nutzt das Angebot bei StudyScript, eure PDF zu bestellen. Da gibt es ja den 10% Rabattcode. Und ansonsten bleibt gesund und genießt das Modul. Ja, das war's. Vielen Dank. Man hört sich vielleicht, wenn ihr mögt. Ciao.